Abnehmen kennt jeder. Am Anfang läuft's, dann läuft's gut und plötzlich läuft gar nichts mehr. Das Gewicht ist weg, aber der Hunger ist wieder da. Die Motivation schwankt, die Waage fängt an, komische Sachen zu machen. Heute reden wir darüber, warum genau das völlig normal ist und was wirklich hilft, damit Abnehmen nicht jedes Jahr wieder von vorne anfängt. Jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen bei Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Folge, auf die ich mich wirklich sehr freue.
Ja, weil wir heute nämlich über einen Teil sprechen, Thema Gewichtsreduktion, über den erstaunlich wenig geredet wird.
Ja genau, Abnehmen kennen wir alle, Diäten, Pläne, Regeln, darüber wird ständig gesprochen. Aber was passiert eigentlich danach, beziehungsweise wenn es mal wieder stockt?
Und das ist spannend, weil viele Menschen genau an diesem Punkt denken, jetzt müsste es doch eigentlich leicht sein und weitergehen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich bin ja selber gerade dabei, ein paar Kilo abzunehmen. Ich habe auch ein bisschen was geschafft.
Ja, so, ich wollte gerade fragen, Achim, wie läuft's?
Ja, was sagst denn du?
Ja, ich finde, du siehst richtig fresh aus.
Guck mir mal die Augen dabei. Fresh?
Ja.
Ich weiß ja nicht unbedingt schlanker, aber ich habe
auch auf jeden Fall.
Ich habe auch viel Sport dazu gemacht jetzt und also sind jetzt 5 Kilo weg. Das ist jetzt noch nicht so übermäßig erstaunlich viel, aber ja, so 2,5 Wochen ist es schon okay. Also ich bin ja gestartet mit, wir haben ja in der ersten Folge haben wir diese Shakes, die du dann entwickelt hast. Damit habe ich angefangen. Das waren ja quasi Diät-Shakes, die auch, naja, zumindest dieser Verordnung entsprechen, wo alles drin ist, was man braucht und dass man auch nicht in den Mangel kommt, selbst wenn man es langfristig als Mahlzeitenersatz einsetzen würde. Dann in der zweiten Folge hatten wir die Rezepte, die Low-Carb-Rezepte, die man auch für die 24-Stunden-Diät nehmen kann, dass man sich jetzt nicht das Buch oder das Programm kaufen muss. Und das Programm hatte ich ja auch beschrieben. Habe ich auch gemacht, beziehungsweise die Rezepte, was nicht ganz so leicht war, weil ja auch Feiertage dazwischen waren dann noch und so.
Das ist gemein.
War ein bisschen gemein, das stimmt, hast recht, aber es hilft. Also wenn man so einzelne Mahlzeiten so austauscht und weiß, nur es ist bilanziert. Also auch da gab es irgendwie jetzt keine großen Rückschläge. Und jetzt geht's aber darum, in der Folge ja, und das kenne ich selber halt, dass es mal stagniert. Und das ist auch ganz normal, dass es so Punkte gibt. Also bei Frauen ist es häufig so, in der Menstruationsphase will man nicht immer Gewicht verlieren. Und auch wenn sich eine Erkältung anbahnt oder so, ne, dann geht's Gewicht nach oben. Also es gibt viele Faktoren, dass das Gewicht nicht so runtergeht, zumindest phasenweise, wie man das denkt. Und da sollte man eigentlich dabei bleiben. Und es geht in dieser Folge eigentlich drum, auch mal zu erklären, woran das liegt. Mhm. Also warum das Abnehmen manchmal leichter ist, als das Gewicht zu halten, zu stabilisieren und dauerhaft unten zu halten.
Und ich glaube, wir kennen das alle, dass da wirklich mal so ein Punkt kommt. Am Anfang geht es dann recht gut und man ist da auch voll drin. Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Und dann kommt auch mal die Zeit, wo es wirklich sehr, sehr lang entweder gleich bleibt oder dann eher wieder in die falsche Richtung geht.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Viele denken ja, es müsste jetzt eigentlich eher leichter werden nachdem man das ganze Programm gemacht hat, man hat ein bisschen abgenommen, das Gewicht zu halten. Aber jetzt sage ich euch einen Spoiler, es ist meistens nicht so leicht. Also bei mir auch nicht, aber könnte es aber sein oder kann es sein, besser gesagt, mit unseren Tipps.
Kurz gesagt, es geht ja ums schlank bleiben und wenn es mal hakt.
Auf jeden Fall.
Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt.
Jetzt gibt's eine Extraportion Ernährungswissen von Achim.
Achim, viele schaffen es ja tatsächlich abzunehmen, aber das, was dann kommt oder eher danach, empfinden viele als die eigentliche Herausforderung. Warum ist das Gewicht halten oft so schwierig? Also oft schwieriger als das Abnehmen selbst.
Also wenn wir über das Thema Gewicht halten sprechen, dann muss man als erstes verstehen, unser Körper ist nicht dafür gebaut, schlank auf Knopfdruck zu sein, sondern dafür, uns in einer unsicheren Umwelt am Leben zu halten. Und dabei spielt Fett eine absolut zentrale Rolle. Fett hat heute einen furchtbar schlechten Ruf, also Problemzonen, Rettungsringe, Speckröllchen und so weiter. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin in der Schule auch oft gehänselt worden und so, weil ich ein dicker Junge,
Oh, das ist aber nicht schön.
Ja, und dann habe ich mit dem Radfahren angefangen und war dann recht schnell gut und habe damals schon, also als 12-Jähriger, 20 Kilo abgenommen.
Ach, Schmarrn. Ach, krass.
Ja, und war dann Radsportler und das habe ich dann eigentlich mehr oder minder gehalten durch den Sport oder war dann eigentlich immer schlank und jetzt da war jetzt eine lange Zeit, ist da dazwischen, so seitdem. Aber auch mit verschiedenen Lebensphasen geht's mal rauf und runter. Ne? Ich bin Figurpendler. Aber biologisch gesehen bedeutet Fett erstmal Überleben für uns. Also gar nichts Schlechtes. Fettgewebe ist nämlich kein passiver Energiespeicher, sondern ein hochaktives Organ. Also so wie man das immer behauptet, ne, das ist so ein, das liegt da einfach und
macht nichts.
Ist hochaktiv, es produziert Hormone, Botenstoffe, sogenannte Adiponektine, ganz wichtig, die mit unserem Gehirn, Immunsystem, Stoffwechsel kommunizieren. Unter anderem sorgt Körperfett dafür, dass unser Gehirn auch dann noch Energie bekommt, wenn wir mal eine Zeit lang nichts zu essen finden. Ganz, ganz wichtig. Über Jahrtausende war genau das unser größtes Problem. Zu wenig Nahrung, nicht zu viel. Unser Körper ist deshalb geradezu perfekt darin geworden, Energie in Form von Fett zu speichern. Man muss sich das vorstellen wie so eine Art Langzeitbatterie oder eine Notreserve für Hungerphasen, lange Märsche, kalte Winter. Und nur so konnten wir uns früher längere Zeit auch aus der Heimathöhle in Anführungszeichen entfernen, neue Lebensräume erkunden. Also nicht, dass wir sesshaft waren, sondern ja, wir haben gejagt, gesammelt, ohne dauernd essen zu müssen. Und hat uns quasi auch dazu gebracht oder in die Lage versetzt, dass wir uns auch weiter von unserer Heimathöhle entfernen können. Und in diesem Sinne ist Fett eine Meisterleistung der Evolution und nicht ihr Fehler, das Problem. Unsere Biologie lebt noch in der Steinzeit und unser Alltag, aber im Supermarkt mit 24/7 Lebensmittelverfügbarkeit, also auf permanente Verfügbarkeit von hochkalorischem Essen, ohne diese Hungerperioden, die wir früher hatten, ohne viele Kilometer zu Fuß, ist unsere Genetik schlicht noch nicht angepasst an diesen Überfluss. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das einmal zu sagen, also dass unser Körper uns da nichts Schlechtes will. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, warum ist es so schwer, das neue Gewicht zu halten, wenn man einmal erfolgreich abgenommen hat? Also das hat jetzt erstmal noch nichts damit zu tun, dass man zu wenig gegessen hat und mit dem Jojo-Effekt, sondern warum es evolutionär so schwer ist. Und aus Sicht des Körpers ist der Gewichtsverlust nichts Tolles, sondern ein Alarmsignal. Also Achtung, Vorräte schrumpfen. Wenn Fettzellen leer werden, dann sendet das Fettgewebe andere Signale ans Gehirn, also Hormone wie Leptin, die dem Gehirn normalerweise melden, ey, Speicher voll, du kannst entspannen. Die sinken und appetitsteigernde Botenstoffe wie Ghrelin, die erhöhen sich und steigen an. Und gleichzeitig fährt der Körper den Energieverbrauch ein Stück runter. Das nennt man dann adaptive Thermogenese. Man verbrennt im Ruhezustand weniger Kalorien als vor der Diät, obwohl man vielleicht gleich viel wiegt. Studien zeigen, dass dieser sparsame Modus und der veränderte Hormoncocktail Hunger und Müdigkeit ankurbelt und den Körper gerade dazu drängt, wieder zuzunehmen. Also das ist, also quasi, das steckt in unseren Genen eigentlich wieder zuzunehmen. Ja. Mhm. Und wenn man sich dann noch klar macht, wie unsere Umwelt aussieht, also ständig Essen in Griffweite, Stress, wenig Schlaf, viel Sitzen, dann wird verständlich, warum das Halten schwerer ist als das Abnehmen eigentlich selbst. Mhm. Es gibt Meta-Analysen und da sieht man, dass der Großteil der Menschen einen Teil oder sogar den größten Teil ihres verlorenen Körpergewichts innerhalb von 2 bis 5 Jahren wieder zunehmen. Über 80% der verlorenen Kilos sind nach 5 Jahren im Durchschnitt wieder da. Das ist kein persönliches Versagen, also wie das oft so interpretiert wird, sondern Ausdruck eines hochsensiblen, sehr gut verteidigten Systems Körpergewicht, also Fett, das wirklich sehr, sehr schlau ist auch. Um das besser einzuordnen, lohnt sich noch ein genauer Blick auf das Fett selbst, denn Fett ist nicht gleich Fett. Wir haben unterschiedliche Fettspeicher im Körper und die spielen gesundheitlich sehr verschiedene Rollen. Am bekanntesten ist ja das Unterhautfettgewebe, das, was wir als Röllchen, Hüfte, Po, Oberschenkel und so weiter sehen. Und das ist oft eher kosmetisch störend, gesundheitlich, aber vergleichsweise harmlos. Gefährlich ist das Fett, das wir von außen gar nicht so gut sehen. Also das viszerale Fett im Bauchraum, also rund um die inneren Organe wie die Leber, Darm, Bauchspeicheldrüse und so. Und dieses Bauchfett, und das ist das Problem, ist stoffwechselaktiv. Also es schüttet entzündungsfördernde Botenstoffe aus, setzt ungünstige Fettsäuren frei, erhöht Blutdruck und Blutfette und gilt heute als Brandbeschleuniger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleber und Diabetes Typ 2, also das klassische metabolische Syndrom, weil es eben in Organnähe sitzt. Ein spannender Player in diesem Spiel ist das Hormon Adiponektin. Das wird ausschließlich im Fettgewebe gebildet und hat eigentlich eine schützende Funktion. Es verbessert die Insulinsensitivität, dämpft Entzündungen und schützt Gefäße und Herz. Und je mehr viszerales Fett es sich ansammelt, desto niedriger sind paradoxerweise die Adiponektinspiegel im Blut und desto größer das Risiko für das sogenannte metabolische oder kardiometabolische Syndrom mit Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, erhöhtem Diabetes Typ 2 Risiko. Man könnte salopp sagen, gutes Fettgewebe produziert viel Adiponektin, gestresstes Bauchfett verliert die Fähigkeit quasi zunehmend. Und jetzt kommt ein Punkt, der vielleicht viele überrascht. Es reicht nicht, von außen dünn auszusehen, um metabolisch gesund zu sein. Also, dass der Stoffwechsel gesund ist. Da gibt's das sogenannte Phänomen der TOFIs, also T-O-F-I. Das heißt, thin from outside, fat from inside. Also Menschen mit normalem Gewicht und scheinbar schlanker Figur, die aber im Bauchraum sehr viel inneres Fett um die Organe einlagern. Ach so. Ich habe das gesehen und erfahren, wir haben das Zuckerexperiment gemacht mit Jenke. Aha. Und das ist so ein typischer Kandidat, der auch selber sehr erschrocken war. Also bei den ärztlichen Untersuchungen von außen sieht er hier sportlich.
Ja, genau, ja.
Und das ist genau so ein Kandidat gewesen für diese, oder der ist der klassische Tofi. Also hat viel Organfett gehabt. Und das ist auch nicht ganz so gut. Also sie tragen nach außen vielleicht Größe S oder M, und haben aber ein erhöhtes Risiko für Insulinresistenz, eben dann Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und Studien zeigen, dass ein relevanter Anteil der Normalgewichtigen, also je nach Studie bis zu 20%, genau diese Fettverteilung aufweist, die eher an Menschen mit Adipositas erinnert. Das ist auch verrückt. Also denen man es gar nicht ansieht, die aber trotzdem quasi die ähnlichen Symptome dann haben wie stark adipöse Menschen.
Ja, verrückt.
Auf der anderen Seite gibt es Übergewichtige, die metabolisch erstaunlich gesund sind. Auch das finde ich irre spannend. Also zumindest solange bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Gern zitiertes Beispiel sind die Sumo-Ringer, das habe ich auch schon öfter gesagt. Die haben extrem viel Körperfett, legen dieses aber vor allem in jüngeren aktiven Jahren überwiegend unter der Haut an und nicht so stark im Bauchraum. Also ist quasi gut verteilt und sitzt unter der Haut und nicht im Bauchraum, also nicht in Organnähe. Und gleichzeitig haben sie aber sehr viel Muskelmasse auch, bewegen sich brutal viel. Studien haben da gezeigt, also die hat man mit einer Computertomographie und so gemacht, dass bei aktiven Sumo-Ringern ein relativ niedriger Anteil da ist an viszeralem Fett. Und häufig haben sie auch normale Blutzucker- und Blutfettwerte, trotz eben dieser enormen Körpermasse, was ich ganz erstaunlich finde.
Ja, sehr.
Aber spätestens, wenn das Training deutlich reduziert, also runtergefahren wird, oder die hören auf, oder die gehen in den Ruhestand, dann ändert sich das oft. Neue Untersuchungen zeigen, dass dann das Risiko für Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, Fettleber, Gelenkprobleme massiv ansteigt, weil sich die Fettverteilung und der Stoffwechsel eben ins Ungesunde verschieben. Das ist ganz spannend, weil dann, wenn man sich weniger bewegt, auch das Hormon, dieses Adiponektin, zurückgeht. Und das haben eben unsere Vorfahren, auch die Jäger und Sammler, haben das gut produziert, weil die eben auch viel unterwegs waren. Also das kann man auch zurückführen auf den Bewegungsmangel, den wir heute haben.
Ja, klar.
Dass wir weniger von diesem Adiponektin, und das ist ja wiederum verantwortlich dafür, wie das Fett verteilt wird. Also das spielt eine wesentliche Rolle, dass man schon versucht, die Bewegung dauerhaft zu erhöhen. Da geht es jetzt vor allem um die Fettverteilung. Also dass das Fett, wenn man es zunimmt, dahin verteilt wird, wo es eben langfristig ungesund
wird. Das ist ein gutes Stichwort, würde ich jetzt mal sagen. Aber für mich ist jetzt wichtig, kann ich das selber steuern? Also das wäre natürlich super, wenn ich sage...
Du meinst den Klassiker, dass man jetzt versucht, Bauchfett eben ganz gezielt
zu reduzieren. Also ist jetzt auch nicht schön, dass ich für dich das wahrscheinlich auch nicht so toll finde, aber lieber, dass man sagt, okay, man hat das gesunde Fett mehr. Also kann man das irgendwie machen, dass man sagt, okay, dieses böse Fett weg?
Also so ganz gezielt kann man das nicht. Also dass man jetzt denkt, man macht jetzt 1000 Sit-Ups und so und nimmt dann nur am Bauch ab. Das ist anders bei dem Körperfett als mit den Kohlenhydratspeichern. Die Kohlenhydratspeicher sind lokal. Die sitzen, also wenn ich jetzt nur die Beine bewege, werden die lokal geleert.
Okay.
Kriege ich irgendwann müde Beine. Beim Fett ist es anders. Ist es viel komplexer. Aber interessant in diesem Zusammenhang ist auch, wo eben der Körper sein Fett bevorzugt hinpackt. Also klassischerweise spricht man von so einer Apfelfigur, also man hat mehr Bauchfett, häufig bei Männern, und Birnenfigur mit Po, Hüfte und so als Hauptspeicher haben ja häufiger die Frauen. Mhm. So. Und diese Hüft- und das Gefäßfett gilt eher als ein sicheres Depot, zum Teil sogar als Schutz, weil es überschüssige Fettsäuren gewissermaßen puffert und von empfindlichen Organen wie der Leber beispielsweise fernhält. Mhm. Das Bauchfett, ne, also wenn man jetzt einen Bierbauch hat, hingegen vor allem das tiefe Viszerale, mhm, ist das eigentliche Problem, also die Schwierigkeit. Mhm. Also viel Bier, wenig Sport,
schlecht,
dann schlecht, weil es dann überwiegend im Bauch
da
gespeichert wird, ne,
so
weil
Figuren,
man
ja
dieses Adiponektin runterfährt. Mhm. Da gibt's die klassische Apfelform,
ja,
ist,
ja,
ne, da brauchst du normal.
Da muss ich an meinen alten Mathelehrer denken, der hat von hinten, wenn man den angesehen hat, wirklich, der hat ausgesehen, als wäre er ganz, ganz dünn. Dann hat er sich umgedreht, ist gar nicht böse gemeint und hat so dieses typische am Bauch, also einen richtig großen Bauch, obwohl der eigentlich gar nicht so dick war, ne?
Genau.
Das
genau
ist krass. Ah ja, okay, gut. Haben wir da wieder was gelernt.
Also ob man jetzt eher im Risikobereich liegt, kann man, also in diesem Bauchverhältnis, mhm, kann man mit einer simplen Zahl abschätzen, also der Waist-Hip-Ratio, so heißt das, also okay, dem Verhältnis von Taille zu Hüftumfang. Und dafür misst man den Taillenumfang ungefähr in Nabelhöhe, also an der dicksten Stelle, nicht an der dünnsten, mhm, Stelle.
Schade.
Und denn, ja, das ist mir klar. Also da sind auch viele Messfehler, so,
okay,
die da passieren.
Okay.
Und halt eben den Hüftumfang an der breitesten Stelle über dem Po, mhm, und teilt Taille durch Hüfte.
Okay.
Und die WHO definiert ein Taille-Hüft-Ratio oder Waist-to-Hip-Ratio von 0,9 oder 0,90 oder mehr bei Männern und 0,85 oder mehr bei Frauen als Hinweis auf eine ungesunde, bauchbetonte Fettverteilung mit einem erhöhten kardiovaskulären Risiko. Also darunter gilt tendenziell, mhm, ist das so der ungünstige Bereich, wenn er eben quasi bei Männern 0,90 oder mehr und bei Frauen 0,85 oder mehr ist, dann ist es ein Hinweis, ein deutlicher Hinweis auf die Fettverteilung, ob das eine günstige Verteilung ist oder
nicht. Das mache ich jetzt dann.
Jetzt könnte man sagen, okay, verstanden, Fett ist wichtig, Bauchfett ist heikel, dünn sein schützt nicht automatisch, ja, ne? Man denkt jetzt mal an diese Tofis. Mhm. Aber was hat das mit der Schwierigkeit zu tun, das neue Gewicht zu halten? Und genau hier greift eben die Kombination aus Biologie und Umwelt. Und sobald wir abnehmen, schrumpfen unsere Fettspeicher und der Körper interpretiert das als Bedrohung.
Mhm.
Und der schaltet sozusagen in den Sparmodus, drosselt den Grundumsatz, erhöht den Hunger und senkt das Sättigungssignal. Also die innere Waage, also unser biologischer Sollwert für das Körpergewicht, scheint sich über die Jahre nach oben einzupendeln.
Mhm.
Versuchen wir, das Gewicht jetzt deutlich drunter zu drücken, quasi, oder weit runter zu kommen, dann reagiert das System eben mit einer Gegenwehr. Und gleichzeitig kehren viele nach einer Diät unbewusst in alte Muster zurück. Also, mhm, weniger Bewegung, mehr Sitzen, häufiger Snacks, emotionales Essen, wenn man jetzt Stress hat. Und heute lauern die Versuchungen ja überall. Also Tankstelle, jede App,
ja, ist gemein,
liefert quasi Nahrung. Man kann überall was bestellen. Und außerdem sind die ungesunden Sachen meist direkt neben der Couch. Das kennen wir alle. Das heißt, man schwimmt nach dem Abnehmen gegen zwei Strömungen gleichzeitig. Also gegen die innere biologische Strömung, die das alte Gewicht zurückhaben will, und gegen die äußere Strömung, dass wir quasi so von Food, von Lebensmitteln, Nahrung, auch von ungesundem, stark verarbeitetem, so umspült werden in einer gleichzeitig bewegungsarmen Welt.
Mhm.
Also wir bewegen uns deutlich weniger als noch vor 50 Jahren.
Ja.
Und das sorgt natürlich auch für einen geringeren Umsatz, den wir haben, Grundumsatz, Tagesumsatz. Das macht es auch nicht leichter. Und die gute Nachricht ist aber, man kann diese Mechanismen zwar nicht komplett ausschalten, aber man kann sie zumindest beeinflussen. Also, dass man sich regelmäßig natürlich bewegt und dabei auch dran denkt, dass jeder Gang schlank macht.
Mhm.
Dabei fasse ich mir immer auch an die eigene Nasenspitze so. Vor allem ist ein Muskelaufbau wichtig, weil der natürlich auch wieder den Umsatz erhöht. Je mehr Muskulatur da ist, ne, denkt man an Bodybuilder, umso höher ist der Energieverbrauch.
Mhm.
Und dass man eben auf Alltagsaktivität achtet. Das kenne ich ja selber, wenn man irgendwo am Bahnhof ankommt, halt nicht die Rolltreppe nehmen oder
am Flughafen,
sondern das hat meine Frau Verena immer gemacht.
Mhm.
Immer die Treppen genommen. Und da denke ich heute ganz oft dran. Also ich versuche wirklich,
ja,
egal wie viel Gepäck ich habe, immer die Treppe zu nehmen. Das hilft nicht nur beim Kalorienverbrauch, sondern verbessert auch die Verteilung des Fetts. Also denkt an das Adiponektin, weg vom Bauch, stärker in die sicheren Depots und wirkt gleichzeitig auch entzündungshemmend. Und auf eine gute Schlafqualität achten, Stressmanagement, und eine Ernährung mit viel unverarbeiteten Lebensmitteln, Gemüse, Ballaststoffen und so, da sagst du auch später nochmal was zu. Ja. Also Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte, mit gleichzeitig hohem Volumen und Eiweiß hilft, den Appetithormonen ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und Studien zeigen, dass Menschen, die ihr Gewicht langfristig halten, nicht perfekt leben, sondern eher konsequent kleine, aber dauerhafte Gewohnheiten etabliert haben. Also regelmäßige Bewegung, dass es alltäglich wird. Die wiegen sich ab und zu, dass sie eine Kontrolle behalten, essen überwiegend, selbst gekocht, zubereitet und haben Strategien eben für Ausrutscher entwickelt, statt von einer Crash-Diät in die nächste zu rutschen. Und wenn man das zusammennimmt, wird klar, Gewicht halten ist kein Charaktertest oder dass man jetzt unbedingt durchhält, sondern biologischer Hochleistungssport. Mhm. Unser Fettgewebe ist ein schlaues, evolutionsgeprägtes Organ, das uns schützen will. Leider manchmal vor genau dem, was wir uns wünschen, nämlich einem niedrigeren Gewicht. Und zugleich entscheidet nicht nur, wie viel Fett wir haben, sondern vor allem, wo es sitzt. Das ist nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Mhm. Und wie aktiv wir unseren Körper nutzen. Na, das sieht man ja auch gerade in diesen Langzeit, da gibt's ja keine Studien, aber in Langlebigkeitsveröffentlichungen, also von Menschen, die in Blue Zones leben oder die Super Centenarians, dass es nicht unbedingt nur die Ernährung ist, sondern auch, dass sie aktiv sind bis ins hohe Alter und auch noch einen Job auszuüben haben und so, also dass sie körperlich aktiv bleiben. Und genau da setzt eben die moderne Ernährungsmedizin an. Also weniger Schuldgefühl ist ganz wichtig auch. Weniger Diät-Hopping, mehr Verständnis für die eigenen Körpermechanismen und mehr Fokus auf einen Lebensstil, mit dem man nicht nur abnimmt, sondern mit dem man auch leben kann. Und zwar langfristig. Ich fühle mich auch mit 85 Kilo deutlich besser. Mhm. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung.
Ja. Ja, da wollte ich dich jetzt gerade fragen. Gell, Achim, sprichst du aus eigener Erfahrung?
Ja, ich bin ein echter Figurpendler. Mein Gewicht, das sage ich ja immer wieder, geht mal rauf, mal runter. Ich war schon sehr austrainiert und dann wiege ich mal mehr und wiege auch über 100 Kilo. Und das ist eben das Problem. Also mein Körper strebt halt immer quasi meinen biologischen Setpoint an und er liegt bei über 100 Kilo. So. Mhm. Aber mein Wohlfühlgewicht lebt eben bei 85 Kilo, ne? Und das ist eben genau das. Das Gewicht ist genauso biologisch kontrolliert wie der Herzschlag, der Blutdruck. Und wir sind alle biologisch unterschiedlich. Es gibt welche, die weniger anfällig sind und dann gibt's wieder viele, die anfälliger sind für eine Fettspeicherung. Oder man sagt so im Volksmund, naja, du brauchst ein Stück Kuchen nur anzugucken, nimmst schon zu. Ja, und bei dem anderen passiert da relativ wenig. Mhm. Das hat natürlich auch was mit dem, unter anderem mit dem Mikrobiom zusammen und wie unsere Darmflora drauf ist. Also was dazu führt, dass man schon auch Insulinspitzen haben kann. Zu viel Insulin ausschüttet und dadurch die Fettverbrennung natürlich runtergefahren wird, gar blockiert. Also da gibt's schöne Zwillingsstudien und so. Aber grundsätzlich ist es so, dass über Jahrmillionen hatten Menschen, die gut Fett speichern konnten, einen Vorteil. Und auf einmal sagen wir ihnen, sie sollen es eher loswerden. Mhm. Und was zeigen uns jetzt die Studien? Erstens, Diäten funktionieren kurzfristig durchaus. Man kann also schnell und viel Gewicht verlieren. Aber zweitens, unser Organismus hat mächtige eingebaute Gegenregulationsmechanismen, die alles drauf und dran setzen, diesen Gewichtsverlust wieder rückgängig zu machen. Mhm. Und die wirken teils jahrelang nach, bis zu sieben Jahre. Ne? Was irre ist. Es ist also nicht einfach die Diät, die angeblich nicht funktioniert. Und es ist schon gar nicht Faulheit, wenn jemand wieder zunimmt. Es ist in erster Linie eben Biologie, die auf Jahrtausende Hungererfahrung programmiert ist.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Kann ich den Setpoint denn irgendwie trotzdem beeinflussen?
Ja, die gute Nachricht ist, wir sind dieser Biologie nicht komplett ausgeliefert. Wir können den Spielraum, also den uns der Setpoint lässt, nutzen mit mehr Muskelmasse, regelmäßiger Bewegung. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das versteht. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt mehr Muskulatur hat, erhöhe ich meinen Grundumsatz, also den Umsatz, den ich im ruhenüchtern Zustand habe, ohne dass ich was tue.
Okay.
Weil die Muskulatur natürlich auch Energie verbraucht. Mhm. Das ist ganz entscheidend. Dann ausreichend Schlaf ist wichtig, Stressmanagement und eine Ernährung, die eben satt macht. Das ist auch ganz entscheidend, auf die du da ja nachher nochmal kommst, also mit einem hohen Volumen und einem hohen Sättigungsfaktor.
Ja, auf jeden Fall.
Und eine Ernährung, die uns nicht ständig antriggert und zu mehr verleitet. Also ich spreche da von einfachen Kohlenhydraten oder im Essen mit einem hohen glykämischen Index. aber zu verstehen, dass dein Körper dich nicht sabotiert, das ist mir ganz wichtig, sondern schützen will, nimmt unglaublich viel Schuld und Scham aus dem Thema. Das war mir jetzt einfach ganz, ganz wichtig, das einmal zu verstehen, ja, dass man sich nicht schuldig fühlt, sondern dass man da eben ganz massiv gegen ja seine eigene Biologie auch arbeitet. Es ist also nicht, du bist zu schwach. Es ist dein Gehirn und dein Fettgewebe machen genau das, wofür sie seit Jahrtausenden eben trainiert sind, was in deiner Genetik liegt. Und erst wenn wir das verstanden haben, können wir Gewicht und Gesundheit realistisch und langfristig auch denken und halten.
Okay, Achim, das heißt also, man muss schon aufpassen, weil man, wenn man sich über eine längere Zeit sich so ein paar Kilos ja dann anfuttert, ne? Also das kenne ich ja auch, kann das natürlich auch gut sein, also so habe ich es jetzt verstanden, dass man sich dann auch einen neueren und einen höheren Setpoint anfuttert, weil der Körper das dann ja speichert, also diese höhere Maximal.
Genau, also wir haben aber auch in der anderen Studie gesehen, dass es ziemlich schwierig ist. Ne? Also wenn, die Genplatte ist ziemlich mächtig, das muss man wissen. Aber grundsätzlich, ja, man kann es genauso formulieren. Also wenn wir über längere Zeit zulegen, vor allem schleichend und ohne längere Entlastungsphasen, dann lernt unser Körper diesen neuen Zustand mit. Also er programmiert sich im Prinzip neu. Unser Fettgewebe passt sich strukturell und hormonell an und der verteidigte Gewichtsbereich kann sich nach oben verschieben. Das geht tatsächlich. Aber es ist ein langer, schleichender Prozess. Das ist oft, wenn die Leute sagen, oh, früher konnte ich essen, was ich wollte. Ja. Jetzt aber, sagen wir mal, 40 Jahre später ist es nicht mehr so einfach. Dann hat man über Jahre hinweg schleichend den Setpoint so nach oben verschoben. Das heißt nicht, dass man dort für immer feststeckt, aber der Weg zurück wird biologisch wirklich schwerer und anspruchsvoller. Mhm. Forschung zum Fettgewebe haben gezeigt, dass sich bei anhaltender Gewichtszunahme nicht nur vorhandene Fettzellen füllen, sondern im Laufe der Zeit auch neue Fettzellen eben dazukommen. Also die Fettzellen werden nicht nur leer und wieder voll, sondern es werden neue Fettzellen angelegt. Und die bleiben später auch erhalten, selbst wenn man sie wieder schrumpft. Das ist genau der Punkt, wo viele sagen, ey, na, früher konnte ich eben mehr essen, jetzt heute nehme ich schneller wieder zu. Und dann steigen die halt eben, man füllt die quasi zu dem Maximalzustand wieder auf. Und genau deshalb lassen sich gewachsene Depots später schneller erneut wieder füllen, aber auch entleeren. Studien zur Gewichtsstabilisierung zeigen recht konsistent, dass nachhaltiger Gewichtsverlust typischerweise in Größenordnungen von 10-13% des Ausgangsgewichts langfristig gut haltbar ist. Vorausgesetzt, es geht mit einer dauerhaften Lebensstilanpassung einher und nicht nur mit einer kurzfristigen Diätphase. Das ist eben genau das, warum man immer sagt, so salopp, das ist ja quasi so ein geflügelter Satz, ja, ein Gewichtsverlust, ein dauerhafter Gewichtsverlust geht nur, wenn man die Ernährung umstellt. Da steckt aber tatsächlich viel mehr dahinter. Genau. Und zentraler Hebel dabei ist die Muskulatur. Also Muskeln sind kein Luxusgewebe, sondern ein aktives Stoffwechselorgan. Mehr Muskelmasse erhöht den Grundumsatz, verbessert die Insulinsensitivität. Das ist auch ganz entscheidend, dass man nicht unkontrollierte Insulinspitzen hat und die Fettverbrennung blockiert ist, puffert Blutzuckerspitzen besser ab und wirkt wie eine Art Schutzfaktor gegen die typische Rückzugstendenz, also des Körpers nach unten. Krafttraining kombiniert mit Alltagsbewegung, also mehr gehen, Treppen nehmen, stehende Tätigkeiten, nicht sitzen. Das ist ja auch so, dass das Sitzen ist ja quasi das Rauchen von morgen oder von heute eigentlich schon, verändert nicht nur die Energiebilanz, sondern auch die hormonelle Kommunikation zwischen Muskulatur und Fettgewebe. Auch ernährungsseitig ist nicht weniger um jeden Preis entscheidend, sondern klug und stabil. Also Crash-Diäten verstärken oft genau die Gegenregulation, wie ich es ja schon so oft gesagt habe, die man ja vermeiden möchte. Und aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sprechen viele Daten dafür, dass eine ausreichende Eiweißzufuhr, also eine gute Proteinversorgung, verteilt über den Tag, ballaststoffreiche Lebensmittel mit einem hohen Volumen, viel Gemüse, also möglichst wenig stark verarbeitete Zucker- und fettreiche Snacks, schon dabei helfen können, die Sättigungssignale zu stabilisieren und Muskelmasse auch zu erhalten. Also gerade bei den Proteinen ist es ja so, zu wenig essen oder über längere Zeit stark eingeschränkt sich zu ernähren, kann dagegen den Energieverbrauch zusätzlich senken und den Muskelabbau eben fördern. Das ist dieser Mechanismus, der dahinter steckt. Ebenso relevant, guter Schlaf ist wichtig, dass man auch ausreichend, nicht nur ausreichend schläft, sondern dunkel schläft, dass man auch in die Produktion bestimmter Hormone überhaupt kommt. Also gerade Schichtarbeiter haben da häufig Probleme mit Dunkelschlaf, Gesichtsmaske auf und so, Vorhänge zu. Ist wirklich wichtig fürs Gewichtsmittel.
Mhm. Es gibt ganz viele, die schlafen überhaupt nicht dunkel, gell?
Ja, es ist aber wirklich wichtig. Also spannend. Dunkel zu schlafen, weil man nur dann in eine ausreichende Produktion von Melatonin kommt. Und auch über Nacht im Schlaf werden bestimmte fettstoffwechselsteuernde Hormone, also Wachstumshormone, reguliert, auch die Hungersättigungshormone, Leptin, Ghrelin. Merkt man selber, wenn man wenig schläft, hat man am nächsten Tag meistens mehr Hunger und eine geringere Fettverbrennung. Okay. Also wenn man sehr spät und wenn man gezecht hat und so, dann hat man am nächsten Tag richtig Heißhunger. Dann ist natürlich auch wichtig ein Stressmanagement, regelmäßige Routinen, also ein chronischer Stress, Schichtarbeit, wie ich es eben schon gesagt habe, Schlafmangel verschieben, Appetit und Stoffwechselhormone messbar in Richtung Gewichtszunahme. Man hat es also deutlich schwerer. Faktoren, die bei Setpoint-Verschiebung häufig mit hineinspielen, aber im Alltag doch gern übersehen werden. Ja, also eine gute Schlafqualität und so spielt auch eine Rolle. Und dass man auch, man muss jetzt nicht gleich irgendwie zur Yoga-Queen oder so oder König werden, aber dass man schon sich auch Entspannungsinseln einbaut, das ist schon wichtig. Und deshalb lautet eine der wichtigsten Botschaften aus der Forschung, am besten gar nicht erst zulassen, dass sich eben ein höherer Setpoint über Jahre einschleicht. Also kleine frühzeitige Korrekturen sind biologisch deutlich leichter als spätere große Gewichtsreduktion oder dass man versucht, wieder da zurückzukehren. Und wenn das Gewicht bereits gestiegen ist, lohnt sich's, den Weg nach unten nicht als Sprint, sondern als Neuorganisation des Lebensstils zu begreifen. Auch da fasse ich mich wieder so, muss ich mir an die eigene Nase fassen, dass ich da immer wieder dran denke, Muskelaufbau als metabolisches Fundament zu sehen. Eine Ernährung, die satt macht, statt zu bremsen, also dass man jetzt nicht im Kopf immer das Verbot hat und ich darf nur so wenig essen. Bewegung als tägliche Routine, also Alltagsroutine, Alltagsbewegung mit einbauen. Und Geduld mit einem Körper, der Sicherheit und Stabilität priorisiert.
Kann ich sonst noch irgendwas tun, um meine Figur dauerhaft zu halten? Also außer der Setpoint und außer mein eigener Wille und meine Gene, gibt's noch irgendwas?
Naja, also nur, das habe ich ja schon gesagt, was du tun kannst, dass man eben darauf achtet, dass man die Jojo-Falle vermeidet und so weiter. Was aber ganz, ganz entscheidend ist, und es wird oft vergessen, aufs Mikrobiom achten. Ganz wichtig, also auf die Darmflora. Und es lohnt sich wirklich, sagen wir mal, einen differenzierten, wissenschaftlich fundierten Blick auf das Thema Mikrobiom zu lenken. Das Mikrobiom wird in den letzten Jahren oft, finde ich, auch dramatisiert und überinterpretiert, aber auch unterschätzt. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Die Forschung zeigt nämlich ziemlich klar, unser Darmmikrobiom beeinflusst Stoffwechsel, Appetitregulation, Entzündungsprozesse und damit letztlich auch das Körpergewicht. Aber nicht im Sinne eines einfachen Darm-Reparieren und schon nimmt man ab-Prinzip, sondern als Teil eines ziemlich komplexen Zusammenspiel aus Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, Genetik und so weiter. Ganz spannend ist vor allem die Frage, wie stark die Vielfalt der Darmbakterien mit Gewicht und Stoffwechsel zusammenhängt. Also die Diversität. Mhm. Dirk Steffens spricht ja oft, Terra X und so weiter, von Diversität der Natur, Fauna und Flora und so, die ganz, ganz wichtig ist. Also Artenvielfalt
bei uns
ist ganz
im
entscheidend. Der spricht quasi so in Fauna, Flora, ne? Also was
und du redest
ist.
Bei uns
und ich spreche jetzt im Darm, ist diese Diversität, also quasi eine Vielfalt an Mikroorganismen im Darm, ist ganz entscheidend.
Okay.
Und der Biologe Jeffrey Gordon und viele andere konnten in Tier- und Humanstudien nämlich zeigen, dass eine geringere bakterielle Diversität, vereinfacht gesagt, weniger Artenvielfalt im Darm, mit einem höheren Körperfettanteil, mit Insulinresistenz und Entzündungsneigung einhergeht. In Transplantationsstudien mit Mäusen hat sich gezeigt, dass Darm-Mikroorganismen von übergewichtigen Spendern tatsächlich Gewichtszunahme und ungünstigen Stoffwechselmustern fördern können, selbst bei gleicher Kalorienzufuhr. Also was damit gemeint ist, dass wenn man quasi von stark übergewichtigen Mäusen die Bakterienkulturen entnommen hat und hat die sprechen hier von transplantiert, also man hat quasi den Kot in andere Mäuse transplantiert, eingeführt, dass die auch dazu geneigt haben, zuzunehmen. Also dass das Mikrobiom da eine deutliche Rolle spielt.
Das ist ja verrückt.
Bei Menschen funktionieren solche Übertragungen natürlich nicht eins zu eins, aber sie machen deutlich, das Mikrobiom ist kein passiver Mitfahrer oder Parasit, sondern ein aktiver Mitspieler in unserem Energiestoffwechsel, also in einem gesamten Stoffwechselvorgehen. Insbesondere über kurzkettige Fettsäuren, Gallensäure, Hormone und Signale an Darm, Leber und Gehirn. Für den Alltag bedeutet das, Ernährung und Lebensstil können das Mikrobiom in eine Richtung verschieben, die Sättigung, die Blutzuckerregulation und das Entzündungsniveau positiv zu unterstützen. Und damit sozusagen, dass man direkt hilft, das Gewicht zu stabilisieren. Das ist wahnsinnig spannend. Mhm. Und einer der stärksten Hebel, das zu verbessern, sind Ballaststoffe. Also okay. Ballaststoffe füttern nicht uns, ne, sondern eben die Darmbakterien, die daraus unter anderem Butyrat machen, ganz wichtiger Stoff. Das sind kurzkettige Fettsäuren, Stoffe, die die Darmschleimhaut schützen, den Blutzuckeranstieg dämpfen können, Entzündungen reduzieren und das Sättigungsgefühl auch fördern. Und Menschen mit einer ballaststoffreichen Ernährung zeigen in vielen Studien ein günstigeres Stoffwechselprofil und niedrigere Gewichtszunahmen. Als guter Richtwert gelten mindestens 30 Gramm Ballaststoffe täglich. Mhm. Jetzt ist nur wichtig, dass man da nicht von jetzt auf gleich die steigert auf 30 Gramm, sondern sich langsam nach oben futtert. Das kann man nur immer wieder dazu sagen. Ausreichend dazu trinkt, also Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und so. Und die sättigen und ernähren unseren Darm, die Mikroorganismen, dass sie eben die guten Stoffe auch produzieren und zu einer guten Flora beitragen. Aber auch ganz wichtig fürs Mikrobiom oder dass man die Diversität nicht einschränkt, ist eben, dass man weniger Salz isst, dass man auf Emulgatoren achtet, weniger Süßstoffe zu sich nimmt und so, weil das schon einen Einfluss haben kann, ist ganz klar. Das Mikrobiom sind Mikroorganismen. Salz hemmt Mikroorganismen. Und dass man auch versucht, weniger einfache Zucker zu sich zu nehmen. Also ne, mit einem sehr hohen glykämischen Index. Auch Weißmehlprodukte, das scheint einen Einfluss zu haben auf das Mikrobiom und dass man sich eher vollwertig ernährt, also Vollkornprodukte und so weiter. Und gleichzeitig auch, was ich irre spannend finde, ist die Schlaftemperatur scheint auch eine Rolle zu spielen. Also nicht zu warm zu schlafen, sondern dass man eher kühl schläft. Ja. Dann Bewegung, Muskelaktivität, auch das ist wichtig für die Darmflora. So, und wenn man die stärkt, dann hat man eben, ich sage einfach mal, ein besseres Milieu für die Mikroorganismen, was gleichbedeutend ist mit ein besserer Stoffwechsel und dass man eben nicht quasi zu diesen Insulinspitzen neigt. Also die Darmgesundheit spielt auch eine ganz zentrale Rolle, wenn es um eine langfristige Gewichtsregulation und Gesunderhaltung geht.
Ich glaube, damit hätte auch gar keiner gerechnet, dass du sagst, okay, du musst jetzt am Darm eigentlich anfangen, damit, klar, macht schon Sinn, wenn du das erklärst, aber dass man sich das erstmal bewusst wird, finde ich schon immer spannend. Aber jetzt noch eine Frage, was würdest du jemandem sagen, der gerade so genau an diesem Punkt ist? Ja, ich mach vielleicht so viel, es passiert gar nichts mehr. Und jetzt?
Also die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man nicht dauerhaft zu wenig isst. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Ne? Also ist immer ganz grob, unter 1000 Kilokalorien ist nicht gut, wenn man dann in diese Jojo-Falle kommt. Also mal vorausgesetzt, man macht das alles richtig, dann ist es auch ganz normal, dass Phasen kommen, wo der Körper nicht bereit ist, weiter Gewicht zu verlieren. Und dann würde ich raten, einfach weiterzumachen. Und genau da lohnt es sich nämlich, weil man da oft resigniert und dann in so alte Muster verfällt und es lohnt sich ja überhaupt nicht. Wenn man das aber mal verstanden hat, dass das ganz normal ist und dass es dann die Anpassung sozusagen, die biologische Anpassung zeitverzögert passiert, also der Körper braucht Wochen, manchmal Monate, um zu verstehen, das hier ist kein kurzfristiger Spuk, es ist mal neues Normal. Und je ruhiger, je weniger extrem man das angeht, desto eher zieht der Körper damit und passt sich auch tatsächlich an. Und auch der Kopf passt sich an. Wenn ich so 2, 3, 4 Phasen mal hinter mir habe, dass ich denke, boah, kann ich da jetzt irgendwie widerstehen? Und man schafft das. So, oder man denkt, naja Gott, es stagniert jetzt halt mal und dann auf einmal purzeln da 2, 3 Kilos wie von alleine. Und wenn man das mal erlebt hat, dann hat es ja auch einen hohen motivierenden Effekt auf unsere Psyche und auf die Einstellung. Und dann passiert das Entscheidende, dass wir dann langfristig den Schalter umlegen. Mhm. Aber wenn man dann mal eine gewisse Zeit den Körper quasi auf das neue Normal so gelenkt hat und dass es einem gut tut, dass Sport wieder Spaß macht, dass gesunde Ernährung Spaß macht, dass Rückschläge ganz normal sind, dass sie dazugehören, dass unser Körper eigentlich nur ein Schutzprogramm da fährt, dann ist das eigentlich der beste Weg, um langfristig erfolgreich zu sein. So, und jetzt sind wir aber auch bei dir, liebe Antonina, weil das spielt natürlich auch eine Rolle, dass Abnehmen, Gewicht halten und so nicht nur Darben ist, sondern auch noch gut schmecken kann. Das ist nämlich auch ganz entscheidend. Also wenn es immer nur um Verzicht geht, dann hat unser Gehirn da auch grundsätzlich ein Problem mit. Und deshalb geht es auch darum, dass Abnehmen oder Gewichtsreduktion und Gewicht halten auch noch gut schmecken kann und dass man sich nicht so stark einschränken muss. Das heißt, dass man auch ordentlich was essen darf.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Wissen allein hält noch niemand schlank. Entscheidend ist, was im Kühlschrank steht, beziehungsweise was auf unseren Teller landet, was schnell geht, was auch an stressigen Tagen funktioniert und was uns vor allem auch satt macht.
Und genau das setzen wir jetzt an. Ich zeige euch heute wirklich ein paar ganz einfache Gerichte und Küchenlösungen. Das soll ja einfach auch nicht nach Diät schmecken, aber ja, das tun die meisten dann schon, wenn man das so denkt, oh, ich muss jetzt da dranbleiben, das macht keinen Spaß, mir geht die Motivation weg. Und ich zeige euch heute was. Sie machen satt, sind wirklich alltagstauglich und dabei helfen sie dabei, einfach dran zu bleiben, dass es Spaß macht, dass ich Lust auf Kochen bekomme.
Und man kann vor allem viel essen, ne? Hast du versprochen.
Viel essen. Also satt, satt, satt. Ihr werdet satt heute. Ja, das ist ganz wichtig, weil die meisten denken so, Diät, oh Gott, ich schaff's nie. Das ist die meistgestellteste Frage, wenn das zu mir kommt. Oh je, jetzt kriege ich da nur 3 so Böhnchen auf dem Teller. Oh Gott, und ich werde nicht satt. Nee, davon geht's überhaupt nicht. Wir essen heute richtig viel, gerade an Gemüse, Proteine, da kannst du essen. Und die Gerichte, wo ich euch heute auch zeige, ein rotes Linsendal mit Limettendip und dann kannst du dir da vielleicht noch so ein bisschen ein Naanbrot dazu machen und dann kannst du da einfach essen. Das Naanbrot nur eins, aber vom Rest kannst du wirklich viel essen. Und dann kannst du auch wirklich die Linsen, die machen dich pappsatt. Ich schaffe da gar nicht mehr wie so einen normalen Teller voll. Und das finde ich einfach schon schön. Oder wenn du sagst, du machst dir ein Rinderteriyaki mit Brokkoli und Wokgemüse, da kannst du einen ganzen Topf voll essen und da passiert gar nichts. Also du kannst dich eigentlich gar nicht überessen.
Also es muss nicht irgendwie der blank polierte Brokkoli da irgendwie auf dem Teller liegen, ja. So ein paar Brokkoliröschen und dann hat es irgendwie das Diätessen zu sein. Ist natürlich auch viele, die Kraftsport machen und so, ne, die essen klassischerweise ihre Hühnerbrust und mit Brokkoli.
Aber das kann man auch lecker machen.
Ja, und das ist genau meine Frage jetzt.
Das ist der Moment.
Der Punkt mit dem Gemüse. Es ist ja, also wie kriege ich Geschmack ans Gemüse, das ist, weil es ja ein Lebensmittel ist mit einer geringen Energiedichte, also was die Kalorien anbelangt.
An dem Beispiel der Weintraube erkläre ich das immer wieder. Wenn du die einfach mal getrocknet nimmst, also Rosinen kennt jeder, und dann isst du einfach mal 100 Gramm, das wären 300 Kilokalorien. Verrückt. Wenn du einfach frische Weintrauben isst, 100 Gramm, sind es einfach nur 70 Kilokalorien. Also du kannst wirklich schon schauen, wie ist die Energiedichte.
Und das ist auch ein schönes Beispiel für die Energiedichte.
Weil du hast es so vor Augen, das ist die gleiche Menge. So, ja. Und bei Gemüse, Blattspinat, bei Blumenkohl, Brokkoli, also Gemüse ist allgemein immer super.
Ja.
Und du kannst dich eigentlich, könntest 2 volle Hände, Achim-Hände essen und da passiert gar nichts. Also weißt du, wie ich meine? Na ehrlich, du musst dir das mal vorstellen. Das ist wirklich viel, ja. Du kannst einen ganzen Kopf Brokkoli essen. Und
weil du das gerade sagst, Achim-Hände, zu mir sagt immer ein Freund aus Hamburg, schöne Grüße an der Stelle, Holger von Pirate, sagt, ja, du hast so einen bund Möhren. Das ist wirklich so.
Ja, oder so.
Zwar ziemlich große Hände, deshalb immer auch so ein bisschen das Problem für mich, wenn er sagt, naja, so was ist eigentlich eine Portion Nüsse? So eine kleine Handvoll ist bei mir schon echt
eine Riesenhandvoll.
Also
da machen wir es lieber nicht. Es gibt so 3 Hauptfaktoren, ja, die bei der Energiedichte wirklich eine Rolle spielen. Und das ist einmal der Wassergehalt, Ballaststoffe und Fett. So, das sind so die 3 Punkte. Je höher der Wassergehalt, desto niedriger ist in der Regel die Menge an Kalorien. Also kannst du alles, Obst, Gemüse, haben in der Regel viel Wasser und Ballaststoffe, bedeutet ein super großes Volumen und Gewicht, aber nur wenig Kalorien. Also besser geht's eigentlich gar nicht mehr.
Ja, das ist, warum man auch immer sagt, ne, es gibt ja diese 5 Portionen Obst und Gemüse am Tag, wobei man ja eher sagt, eher 2 Portionen Obst, 3 Portionen Gemüse, weil man natürlich auch den Fruchtzucker im Obst hat. Also da ist das Gemüse schon auch deutlich besser, was so die Energiedichte anbelangt. Mhm. Also eine geringe Energiedichte bedeutet, dass man wenig Kalorien hat bei gleichzeitigem großen Volumen, also viel davon essen
kann. Ja, genau. So, und dann spielen die Ballaststoffe, du hast es ja auch schon wirklich ein paar Mal erzählt, aber ballaststoffreiche Lebensmittel brauchen einfach länger, um verdaut zu werden. Du hast dieses Sättigungsgefühl einfach viel früher. Mhm. Wenn du auch langsam dazu isst, nicht so schnell rein essen, das ist auch wieder der wichtige Punkt und der macht auch wirklich Sinn, ja?
Man muss aber bei Ballaststoffen auch immer drauf achten und deshalb finde ich das immer so schön, dass du ja so Eintöpfe machst und so, weil da auch natürlich ein Wasseranteil dabei ist. Bei Ballaststoffen ist es immer entscheidend, dass man einen hohen Wasseranteil, damit die Ballaststoffe auch quellen können. Das sind ja für uns keine Energiequellen, aber für die Mikroorganismen, aber dass sie quellen können, dass die Dehnungsrezeptoren im Verdauungsbereich eben auch angesprochen werden und das Sättigungssignal geben, ey, der Kollege ist satt.
Und er hat auch wirklich viel gegessen. Das typische Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn du in der Früh machst und dir ein Porridge und ich mache da meistens noch Chiasamen oder irgendwas drauf und da muss er echt aufpassen, weil du denkst, okay, das ist ja nicht viel. Ja. Und auf einmal kommt so nach einer halben Stunde dieser Boom, wo du denkst, okay, du hast echt genug gegessen, so, ich bin satt. Ja. Also da muss man auch ein bisschen auf seinen Körper dann auch hören und sagen, ich habe jetzt eigentlich genug gegessen, probiert das einfach mal aus. Die Zeit spielt da wirklich eine große Rolle. Mhm. Ja. Ja, und dann auch beim Fett, auch es gibt halt tolle Lebensmittel. Also ich liebe zum Beispiel Avocado und jeder sagt immer, oh, wenn du abnimmst, kannst du keine Avocado essen, die ist so fettig. Sag ich, natürlich ist sie fettig, aber im Guten. Ja, das ist wieder das, was der Körper braucht und da darf ich wirklich auch drauf setzen dann in dem Moment. So, aber jetzt zu meinen Rezepten. Was ist wichtig? Wie mache ich mein Gemüse lecker?
Wie kriegst du es hin, also viel zu essen, geringe Energiedichte zu haben, also viel auf dem Teller zu haben?
Also, wenn du jetzt Gemüse hast, ich fange jetzt wirklich mit Brokkoli an. Den finde ich einfach ganz spannend, weil der mir auch super lecker schmeckt und der ist so vielseitig. Bitte koch den einfach nicht tot, benutzt auch den Strunk. Schmeißt das nicht weg. Das gibt einfach nochmal einen Mega-Geschmack. Du hast Vielseitigkeit. Dann kannst du den einfach ganz kurz blanchieren. Wirklich nicht lang. Nach 2 Minuten nimmst du den wieder raus. Er darf richtig Biss haben. Koch den nicht tot. Ich bitte euch wirklich darum. Und dann wird er einfach abgeschmeckt. Bei mir kommt natürlich meistens Ingwer mit rein. Dann kommt ein bisschen Sesamöl mit dazu. Salz. Aber nicht zu viel. Das braucht ein Gemüse gar nicht. Das finde ich auch spannend, weil du das vorhin kurz noch erwähnt hast mit dem Salz. Wir essen einfach viel, viel, viel zu viel Salz. Ja, weil ganz viele, auch gerade die verarbeiteten Lebensmittel, besitzen enorm viel Salz. Ja, versteckte Salze, wo wir gar nicht wissen. Und wenn man da mal anfängt, sein Frühstücksei zum Beispiel ohne Salz zu essen, dann auf einmal schmeckt das Ei wieder ganz anders.
Ja, aber wie gleichst du das aus? Es gibt ja in der Sterne-Gastronomie sehr oft so, dass Salz wirklich verschrien und echt gemieden wird. Also das, aber wie kriegt man eine Würze hin, die ja ähnlich schmeckt oder dem Essen quasi so eine Substanz gibt, ohne dass ich so viel salze?
Also natürlich nehme ich auch fermentierte Produkte, auch gerade Sojasauce. Aber auch in Maßen, ja, da kannst du wirklich nur ein bisschen, es geht einfach nur, dass es rund schmeckt. Und dann sagst du, du brauchst einfach Küchenhelfer. Für mich sind das so Zaubermittel wie Gewürze und Kräuter, ja, da kannst du jeden Geschmack damit verbessern und du hast keine Kalorien. Das finde ich einfach spannend, egal ob es jetzt Zimt ist, Zitronengras, Ingwer, Thymian, Salbe. Also jegliche Kräuter, probiert das auch gerne mal aus. Probiert mal einen Kardamom aus, probiert Estragon, einfach so vergessene Sachen, wo man gar nicht so oft kauft, da läufst du echt ganz oft vorbei und denkst so, also, okay, brauche ich das oder brauche ich es nicht? Nimm das einfach mal mit und das ist echt spannend. Oder Petersilie, die ist echt ein bisschen in Vergessenheit geraten. Klar kennt man die über die Spätzle irgendwo, wenn man im Gasthaus ist, aber mach doch mal so einen richtig geilen Tabouleh-Salat, also so aus Bulgur und dann schmeißt du wirklich da mal richtig 2 Achim-Hände Petersilie da rein.
Blattpetersilie.
Also richtig gehackte Blattpetersilie, das schmeckt richtig, richtig gut. Hab da nochmal extra
Vitamin C. Ja, super. Auch wichtig, ja. Vitamin C, sehr, sehr wichtig für einen Fettstoffwechsel.
Auch Limette zum Beispiel macht alles so viel runder. Also Limetten, Zitronen liegen bei mir daheim immer da. Du hast einfach durch die zusätzliche Säure einfach nochmal so einen extra Geschmacksträger. Passt auch zu Kohl, wunderbar. Bedeutet, es nimmt diesen Kohlgeschmack so ein bisschen, auch beim Blumenkohl und beim Brokkoli. Also ich liebe zum Beispiel so einen Blumenkohlsalat, ganz ungekocht. Bedeutet, geraspelt. Und dann richtig schön mariniert, weil ich jetzt von der Zitrone geredet habe. Und dann hast du so einen rohen Blumenkohlsalat, den raspelt ihr über eine Reibe, dann mariniert ihr ihn. Und auch bei den Dressings, ihr müsst nicht, also so willkürlich einfach Öl reinschütten. bisschen, klar, brauchen wir, aber nicht diese Mengen einfach. Und dann benutzt ihr lieber mal einen guten Essigen, Apfelessig, dann die Säure über die...
Also wäre dein Tipp marinieren, dass man es einen Moment einziehen
ja,
lässt?
Ja, auf jeden Fall. Und dann wirklich mit Kräuter abschmecken, jetzt eben mit der Petersilie, das schmeckt so gut. Und dann machst du da am Schluss, kannst du ja auch noch ein bisschen Feta oder was dazu machen, ist ja gar kein Thema. Mhm. Aber das gibt nochmal so ein Extra. Und dann noch ein bisschen Avocado dazu, Game Changer. Wirklich, richtig gut.
Das ist mir Weight jetzt grad, Changer, meinst du?
Ja, ja echt, das mir jetzt gerade eingefallen. Ich finde es so gut. Oder, aber das geht auch beim Süßen, weil ich bin ja auch jemand, ich mag überhaupt nicht auf Süß verzichten. Und ich mache daheim dann immer so Quarkpfannkuchen. Und die sind wirklich nur aus Quark, einem Ei. Ich nehme kein Mehl dazu, gar nichts. Brate die in der Pfanne und dann mache ich mir ein paar Beeren oder eine Banane oder irgendwas dazu. Und du fühlst dich, als hättest du einen Crepe gegessen. Ja, nicht ganz, aber du weißt, was ich meine. Du hast dieses Verlangen. Und du kannst es auch stillen. Und du brauchst nur irgendwie so ein bisschen Kreativität, um das Ganze dann auch so hinzukriegen. Und das finde ich schon wichtig, dass man sagt, man traut sich da auch mal ran. Und man muss auch nicht dieses, ja, 10 Löffel Zucker irgendwo mit rein. Ich kenne das noch von meiner Oma. Die hat immer Erdbeeren, um Gottes Willen, ich lieb's, Erdbeeren mit Zucker gemacht. Als Kind. Kennst du das?
Ja, klar.
Und das braucht man aber gar nicht. Also meine Kinder lieben Erdbeeren einfach so. Man, dieses extra Zucker, das ist so, da bist du so reingewachsen in das. Du musst es ja gar nicht,
weil
die
Beeren schmecken so. Ja, aber deine Oma hat natürlich auch noch eine Zeit erlebt.
Ja, ganz anders.
Wo Zucker ein ganz, ganz wichtiges Lebensmittel war.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du so Kriegszeit hast, schnell Energie rein. Und dann gibt man nochmal, obwohl natürlich gerade in Früchten der eigene Zucker ja ausreichend ist und so. Ne? Aber es kommt natürlich auch ein Stück weit aus einer anderen Prägung.
Ja, auf jeden Fall.
Aus so einer Verzichtszeit. Und dann kam natürlich dieser Überfluss.
Aber es bleibt halt so. Irgendwie im Laufe, meine Schwester macht das immer noch. Hi. Nee, gar nicht schlimm, aber das bleibt dir so im Kopf, dass du das so essen musst. Und das ist halt zum Beispiel auch bei einer Orange oder Grapefruit, das ist immer, da kenne ich das, halbiert und dann machst du dir einen halben Kilo Zucker da drauf und dann löffelst du die Grapefruit aus. Mhm. Aber brauchst du gar nicht, probiert es mal ohne. Und ihr gewöhnt euch da wirklich dran, dass ihr das gar nicht braucht. Und die schmeckt so gut.
Ja, unsere Geschmacksknospen sind ziemlich flexibel. Ja. Die merken ziemlich schnell, passen sich an. Also eine kleine Entziehungskur im Mund, das wirkt sich schon nach 2-3 Tagen aus, dass man mit viel weniger zufrieden ist. Und was ich wirklich, seitdem wir den Podcast machen, was ich total spannend finde, hat sich da bei mir auch was verschoben. Also durch dich. Weil,
das ist aber schön.
Ja, weil ich versuche aus allem irgendwie so das Beste zu machen. Ja. Das ist ganz spannend. Also ich habe gerade Sauerkraut, beispielsweise. Das ist, dann gucke ich da auf die einzelnen Zutaten, dann packe ich noch ein bisschen Apfel mit rein und so und versuche die einzelnen Komponenten einfach bisschen Zimt, Ceylon-Zimt. Ja, dann hat man auch was für einen Stoffwechsel und so dabei noch. Und dann schmeckt das Einzelne viel, viel besser. Also, dass man versucht, alle Sinne in dem Gericht quasi zufriedenzustellen. Ja. Also nicht nur Geschmack, sondern auch das Auge. Man hat's gemacht. Also, dass die Sensorik auch irgendwie stimmt, dass man
ist
weiß,
ja
man hat was
wichtig.
Gegessen. Dass man sich auch die Zeit nimmt, wo man das isst. Und dann macht es gleich viel mehr Spaß und das wird anders abgespeichert.
Völlig.
Also im Kopf.
Wenn du jetzt sagst, okay, du holst dir eine Forelle, das ist jetzt gar nicht so wow, ne? Das gibt's ja inzwischen auch schöne Züchter, aber bratet die einfach nicht mal, sondern dünstet die und macht einfach mal einen Tomaten-Ceviche dazu. Einfach eine Tomate mit ein bisschen Koriander, roter Zwiebel zum Beispiel und ein Klecks Olivenöl und Limette. So, du brauchst gar nichts anderes dazu. Also dich macht das auch glücklich, weil es ist einfach lecker. Weißt du, du musst dich einfach ein bisschen mehr mit den Lebensmitteln beschäftigen. Aber Gott sei Dank.
Und vor allem, wir speichern das ab. Das ist auch das Spannende.
Das ist
also unser Kopf speichert es nicht als ist eine geräucherte Forelle irgendwie so und man isst das so irgendwie nebenbei auf dem
Brötchen
oder sowas dann mal weg, so als Vesper, sondern man hat es als neu und man hat es gegessen und man speichert es als ganzes Gericht. Also die Psychologie spielt da schon auch echt
eine
große Rolle. Ne?
Und zum Beispiel auch, du brauchst nicht immer so eine schwere Soße. Ich finde, Soßen sind auch immer sowas, die liegen arg im Magen, sind auch die oft, die wirklich nicht so gesund sind, weil sie oft auch mit Sahne und irgendwas gemacht hat. Macht doch euch einfach mal, keine Ahnung, aus Kräutern oder irgendwas ein Pesto. Du kannst ja aus allem. Du kannst zum Beispiel aus Rucola, du machst aus Koriander, aus Petersilie. Du musst ja nicht nur aus Basilikum ein Pesto machen, aus getrockneten Tomaten. Und dann habt ihr einfach einen ganz anderen Geschmack zu dem Ganzen. Und ihr tut auch noch was Gutes für euch.
Wie würdest du denn, eine figurfreundliche, gute grüne Soße machen? Gibt ja die Frankfurter grüne Soße, eine figurfreundliche Variante?
Ja gut, du kannst natürlich, wenn du sagst, okay, du lässt den Schmand, jetzt werde ich wahrscheinlich gelüncht, wenn ich sowas sage, bei den Hessen, aber du kannst es natürlich weglassen und sagen, okay, du nimmst vielleicht einfach nur einen mageren Joghurt oder probierst es einfach mal so, klar, der Senf kommt mit rein, finde ich. Klar, die 7 Kräuter sind wichtig, aber das ist ja das Essentielle, was den Geschmack gibt. Weißt du, wie ich meine? Und nicht, ob ich dann noch das Creme Fraiche oder den fettigen Schmand da reingib und dann einfach gekochte, frische Pellkartoffeln dazu. Richtig gut.
Besten auch, wenn man die einmal kalt werden lässt, 12 Stunden.
Ja, das stimmt.
Und dann wieder erwärmt. Dann haben die, wie ich finde, auch eine bessere Konsistenz.
Das stimmt, da bin ich voll bei dir. Aber ich finde auch bei Kartoffeln, dass es eben gar nichts dazu braucht. Wenn du eine gute, ist ein ganz gutes Beispiel, finde ich. Eine Kartoffel, wenn du eine gute Kartoffel kaufst.
Festkochen,
die lässt du kochen, auch am nächsten Tag. Das ist alles super. Aber wenn du die dann isst, die schmeckt einfach so extrem nach Kartoffel, dass wir schon fast vergessen haben, wie eine Kartoffel eigentlich zu schmecken hat. Und das ist eigentlich angsteinflößend, weil man das, wenn man die oft im Supermarkt kauft, ich will das gar nicht schlecht reden, um Gottes Willen, aber es ist einfach kein so Produkt, wie man das noch kennt. Ich kenne das von meiner Kindheit, von meiner Oma, da haben wir Kartoffeln gegessen. Du brauchst nichts, du kannst einfach nur diese Kartoffel essen und bist glücklich. Ich bin auch ein Kartoffelkind, aber es schmeckt wirklich toll. Und da tust du dir auch was Gutes. Kartoffeln mit Hüttenkäse zum Beispiel und Kräutern ist kein schlechtes Gericht.
Quark.
Ja, oder Quark.
Kräuterquark. Ist auch eine super Kombination übrigens.
Ja,
also,
oder?
Also, genau. Also was die Eiweißwertigkeit anbelangt, echt sensationell gut.
Da kannst du den Hunger wirklich in die Ferne treiben. Also da, der geht einfach...
Ein Schnippchen schlagen.
Das sagst du, das ist nicht mein Dialekt, glaube ich.
Ja,
aber da gibt's wirklich ganz, ganz viele... Produkte, was du machen kannst, wenn ihr wollt. Ich schreibe euch da gerne auch mal eine Liste einfach. Einfach mit so Vorschlägen. Müssen ja nicht die ganzen Rezepte sein, aber einfach so.
Ist dies statt ist die, das?
Ja, zum Beispiel. Oder wenn du eine Suppe isst, kannst du einfach sagen, mach doch mal eine Kohlrabi-Suppe statt mit fetter Sahne, mach's einfach mal mit Kokosmilch. Ja? Oder mach's einfach nur mit Wasser.
Die ist ja ähnlich fett.
Ja, aber...
Du brauchst weniger wahrscheinlich.
Du brauchst weniger, weißt du, du brauchst gar nicht so... Bei Sahne kippst du rein und denkst, oh, so mass. Aber du kannst es auch einfach mal mit Wasser machen. Du brauchst kein Gemüsebrühe oder sonst irgendwas Teures kaufen. Nimm einfach mal den Kohlrabi und da, wo du den gekocht hast, das mixst du mit, also dieses Kochwasser. Und dann hast du alles, was du brauchst, in deiner ganzen Suppe drin, weißt du?
Ein Geschmacksverstärker von dir, den ich quasi immer anwende, Apfelessig.
Lieb ich.
Ja, das finde ich... Toll, weil der gibt nämlich allem, also nicht nur Suppen und Eintöpfe, dann quasi nur so ein Schuss zum Schluss, hast du gesagt.
Ja.
Macht alles tatsächlich besser und ist auch noch sehr gesund.
Ja, probier das mal aus. Es schmeckt manchmal wirklich ganz anders. Gerade in Suppen, in Eintöpfen, in Soßen, macht nochmal so ein Ding.
Spritzer.
Ja, so jetzt ganz zum Schluss nochmal schnell die Grundprinzipien in der Küche gegen den Jojo-Effekt. Schnell aufgezählt, selbst kochen, volle Kontrolle über alle Zutaten, über die Zubereitung, macht noch Spaß. Du vermeidest echt versteckten Zucker, ja, Kalorienfallen werden vermieden. Dann achtsames Essen, bewusst, nehmt euch an der Nase, setzt euch hin. Mir geht's nämlich auch so, ich muss mich immer wieder zurückholen und sagen, ach, ohne Ablenkung, um ein echtes Sättigungssignal einfach auch mal wahrzunehmen. Ist nicht so einfach.
Und volumenreiche Lebensmittel mit einer geringen Energiedichte.
Auf jeden Fall und regelmäßig 3 Mahlzeiten am Tag zur ungefähr gleichen Uhrzeit. Finde ich super. Küchenhelfer nicht vergessen. Gewürze, Kräuter, ja, verbessern Geschmack und haben keine Kalorien.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
So, liebe Antonina, und heute kriegen wir quasi ein super Sattmacher-Rezept von dir für den Fall, dass nicht der kleine Hunger kommt, sondern der riesen Heißhunger.
Ja, auf jeden Fall. Wir machen ein rotes Linsendall, was einfach immer geht, super ist. Du kannst es gut aufbewahren. Ist auch für Meal Prep geeweignet. Also, wir brauchen 4 Stängel Koriander frisch. Dann brauchen wir auf jeden Fall 1 Bio-Limette, 1 Stück Zwiebel, am besten die rote. Dann 5 Knoblauchzehen, nicht erschrecken, das braucht ihr wirklich. 20 Gramm Ingwer, besten frisch. Dann 350 Gramm rote Linsen. Die machen auf jeden Fall mega satt.
Das ist hier der Sattmacher, ne?
Auf jeden Fall. Dann 1 Esslöffel Rapsöl, 600 Milliliter Kokosmilch, gern die fettreduzierte und ihr könnt auch mal probieren, 300 Milliliter Wasser und 300 Milliliter Kokosmilch. Also dann seid ihr noch besser unterwegs. Dann 1 Teelöffel Kreuzkümmel gemahlen, Teelöffel Koriander gemahlen, Prise Kurkuma, ganz wichtig, ist auch super lecker, aber ihr könnt ihn auch als frischen ersetzen, schmeckt dann auch nochmal gut. Eine Prise Chili, wer das mag. Schwarzen Pfeffer, Currypulver, etwas Sojasauce und ganz wichtig ist am Schluss natürlich der weiße Balsamico oder was ich auch gern mag, der Apfelessig. So, Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, wer mag gern den Chili, alles ein bisschen anschwitzen, gern auch eine frische Kurkuma, wenn ihr habt. Dann die Gewürze dazu, kurz mitschwitzen, nicht zu lang, weil sonst wird es einfach bitter. Die Linsen dazu, die muss man nämlich vorher gar nicht einweichen. Das ist das Gute an rote Linsen. Dann wird das Ganze ein bisschen angeschwitzt, dann abgelöscht mit der Kokosmilch oder dem Wasser. Und dann wird das Ganze einfach ein bisschen eingekocht. Tja, mit Limette abgeschmeckt, Koriander frisch dazu. Und wer will, dem schreibe ich dann noch das Dip dazu.
Na, ob man davon jetzt richtig satt wird, weil es so lecker klingt.
Auf jeden Fall.
Frag ist eure Nachricht an die Küche.
Und zwar hat uns die liebe Nadine gefragt, welche Rolle spielt Alkohol beim Abnehmen?
Also, wenn wir über Abnehmen sprechen, dann kommt irgendwann fast immer die Frage, und was ist eigentlich mit meinem Feierabendbierchen, was ist mit dem Thema Alkohol? Und die ehrliche Antwort ist, Alkohol ist beim Abnehmen so ein bisschen wie der Freund, der auf jeder Party gute Laune macht, aber heimlich alles durcheinander bringt. Oh. Es fühlt sich nett an, metabolisch gesehen, also was den Stoffwechsel anbelangt, ist er aber leider kein guter Teamplayer. Also zum einen liefert Alkohol ordentlich Energie, also Kilokalorien, fast so viele Kilokalorien wie Fett, nur ohne jeden Nutzen, also keine Vitamine, keine Nährstoffe, keine Muskeln, kein Sättigungsgefühl. Und das Gemeine daran, sobald Alkohol im Körper ist, sagt die Leber sinngemäß, alles klar, das muss zuerst weg und legt dann den normalen Stoffwechsel in Anführungszeichen auf Eis, also Fettverbrennung, die wartet, Kohlenhydrate warten auch und in dieser Zeit wird überschüssige Energie viel leichter eingelagert, bevorzugt dort, wo wir sie am wenigsten gebrauchen können, also im Bauchbereich und in der Leber. Also wenn du vorhin gefragt hast, beispielsweise, was kann man tun gegen das Bauchfett? Weniger Alkohol. Und deshalb gibt es auch den klassischen Bierbauch. Und dann kommt das, was viele aus eigener Erfahrung kennen. Nach 2 Gläsern Wein wird die Welt nicht nur entspannter, sie wird auch snackiger. Also Alkohol kitzelt unser Belohnungssystem, senkt Hemmung und steigert den Appetit. Kennen wir alle. Mhm. Plötzlich schmeckt die Pizza noch besser, die Chips rufen noch lauter und die Kilokalorien landen nicht satt, sondern zusätzlich zum eigentlichen Essen bei uns im System bzw. im Körper. Am nächsten Tag erinnern wir uns oft eher an den Abend, aber nicht an die Kilokalorienbilanz, die dazugehört. Dazu mischt sich noch ein weiterer Effekt. Alkohol macht den Schlaf zwar müde, also wir werden müder, aber nicht erholsamer. Also er stört tief und die sogenannte REM-Schlafphase. Der Körper regeneriert schlechter, Hungerhormone schlagen am nächsten Tag stärker aus, die Lust auf Süßes und Herzhaftes steigt zunehmend. Und als wäre das noch nicht genug, bremst Alkohol auch den Muskelaufbau. Also genau das Gewebe, das wir fürs Abnehmen und das Gewicht halten so dringend brauchen. Spannend ist, nicht nur die Menge, sondern auch das Trinkmuster spielt dabei eine Rolle. Also ein Glas Wein zum Essen ist metabolisch etwas anderes als regelmäßiges sozusagen Binge-Drinking oder tägliches Nebenbei-Trinken. Trotzdem zeigen neuere Analysen ziemlich klar, es gibt keine Alkoholmenge, die gesundheitlich notwendig oder wirklich schützend wäre. Man denkt jetzt mal das French Paradox. Die alte Rotweinromantik wird wissenschaftlich zunehmend relativiert oder spielt eigentlich keine Rolle mehr. Heißt das jetzt komplett abstinent oder keine Chance? Nein, aber realistisch gesagt, Alkohol ist beim Abnehmen eher ein Bremsklotz als ein Turbo. Wer seinen Konsum reduziert, hat messbar bessere Karten. Viele kommen gut damit klar, Alkohol zu besonderen Anlässen zu genießen, alkoholfreie Tage fest einzuplanen, kleinere Gläser zu wählen oder auf gute alkoholfreie Alternativen umzusteigen. Jetzt schütteln wahrscheinlich viele den Kopf. Und wenn man trinkt, dann am besten zu einer Mahlzeit statt so dauernd, dieses Nippling und auf leeren Magen. Ein schönes Ergebnis aus Langzeitstudien. Menschen, die ihr Gewicht erfolgreich halten, die behandeln Alkohol meist wie so einen bewussten Genussmoment, also nicht wie so eine Selbstverständlichkeit oder so eine tägliche Selbstverständlichkeit. Also nicht das Verbot ist der Schlüssel, sondern die Haltung. Und das ist auch bei dem French Paradox im Übrigen, ist das wahrscheinlich, was so den Gesundheitsbenefit ausmacht. Also ich entscheide, wann es sich lohnt und dann auch die Menge. Unterm Strich könnte man sagen, Alkohol ist sympathisch im Glas, aber schwierig im Stoffwechsel. Er bremst die Fettverbrennung, heizt den Appetit an, stört den Schlaf und schwächt den Trainingseffekt und die Regeneration im Muskelaufbau. Wer abnehmen möchte, tut sich einen großen Gefallen, wenn er seltener Alkohol trinkt oder gar nicht. Nebensatz, bewusst und dosiert genießt, dann bleibt Alkohol das, was er sein sollte, ein besonderer Moment und kein täglicher Gegenwind auf dem Weg zum Wohlfühlgewicht. Und vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Wenn man tatsächlich einen Wein trinken möchte, würde ich zu einem schweren Wein greifen, und also Rotwein aus dem Barrique, weil man da wahrscheinlich, vielleicht liegt das auch irgendwie so ein bisschen in diesem French Paradox, nicht weil da so besonders viel Resveratrol und gesunde Polyphenole da irgendwie drin stecken, sondern weil man der wirkt die adstringierend, das heißt zusammenziehend im Mund. Man trinkt davon wahrscheinlich weniger, als wenn es so ein süffiger, fruchtiger Weißwein ist.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
Ja, bevor wir heute Schluss machen, machen wir das, was wir immer machen. Wir versuchen, all das viele Wissen nochmal kurz einzufangen. Wir haben wie immer ChatGPT gebeten, aus dieser Folge einen kleinen Reim zu machen.
Abnehmen geht, das wissen wir, doch bleiben ist die Kür dafür. Nicht härter sein, nicht weniger essen, sondern Alltag neu vermessen.
Mal läuft es rund, mal stockt der Plan, doch wer ruhig bleibt, bleibt länger dran. Nicht jede Zahl erzählt die Story, nicht jede Pause heißt gleich sorry.
Wer satt ist, schläft, sich Stress verzeiht, der gibt dem Körper Sicherheit. Nicht Kampf, nicht Zwang, nicht Kontrollverlust, sondern Wege, die man leben muss. Und genau das ist vielleicht die wichtigste Botschaft dieser Folge. Schlank bleiben ist kein Projekt, sondern ein Prozess. Kann auch ein guter sein.
Wenn euch diese Folge geholfen hat, dann hört gern nächste Woche wieder rein.
Da wird es nämlich richtig spannend. Wir haben einen Gast, und zwar Professor Dr. Jewgeni Ponimaskin. Professor für Neurophysiologie aus Hannover von der Medizinischen Hochschule, ist auch ausgezeichnet, unter anderem mit dem Annika-Liese-Preis. Und er ist ein absoluter Experte dafür, nicht nur wenn es ums Thema Figur geht, wie man schlanker bleibt, sondern wie man auch noch älter wird, und zwar mit einer hohen Lebensqualität.
Was wir essen, beeinflusst nämlich nicht nur die Waage, sondern auch unsere Zellen, die Haut und unsere Alterungsprozesse.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss bei Iss Ernährungswissen mit Biss.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Iss Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.